Hertha BSC hat als einziger deutscher Profiklub einen Sportpsychologen speziell für die Torhüterabteilung engagiert. Ich bin Darren Schmidt, begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge 100% deutschklassig und irgendwo zwischen Block C34 und F404 Mike Werner.
Ja, moin erstmal von meiner Seite auch. Es ist hier heute Folge 24.2, glaube ich. Also,
das ist
der zweite Take heute.
Das ist ein zweiter Take, ja. Wir können es ja sagen, wir haben heute Morgen schon mal aufgenommen.
Also da für Darian Problem, heute Morgen. Für mich gestern Abend.
Genau. Gestern Abend deutscher Zeit aufgenommen. Da wurde bei mir dann aber einfach mal ein Dach abgerissen und einfach eine komplette Bar umgebaut. Und das im Hintergrund zu hören, ist natürlich nicht so gut. Und jetzt haben wir es genau andersrum. Bei mir ist es spät in der Nacht und bei Mike ist es früh am Morgen. Wir hoffen, dass es trotzdem geht. Ich sitze jetzt in der öffentlichen Küche. Es ist aber auch schon 0 Uhr. Also falls jemand hier reinkommen sollte, dann ist er wahrscheinlich auch ruhig. Wir versuchen trotzdem jetzt ein bisschen über Fußball zu reden. Problem ist, ich sag mal, ich habe ein oder zwei Hopfenschorlen getrunken. Heißt, da geht natürlich das ein oder andere, der ein oder andere Kommentar leichter über die Lippen. Es wird trotzdem gut. Was ich gerade gesagt habe mit diesem C354 oder so, kennst du diese, einfach diese Stadien, wo du ein Ticket kriegst und keine Ahnung hast, wo es lang geht?
Ja, klar. Also bei uns im Stadion ist es ja einfach, du hast 19 Blöcke und die sind der Reihe nach. Ich verstehe auch noch die andere Option, wenn du einen Oberrang hast, dass du da eine 2 vorsetzt. Hat auch noch Sinn. Aber sobald du mit Buchstaben anfängst, finde ich das irgendwie... Warum?
Ja. Das ist auch einfach, dann ist weiß nicht, A35 neben, weiß nicht, F14 und du weißt nicht warum.
Das macht keinen Sinn. Weil dann die Nordtribüne hat dann A oder sowas und dann daneben hat dann B, keine Ahnung.
Ja.
Wir sind auch große Stadien einfach nicht gewöhnt, das muss man auch dazu sagen, irgendwie.
Ja, eben, also es ergibt keinen Sinn. Ich kann ja einfach mal sagen, also wir können ja gleich zu dir sprechen, zu dir kommen, weil du warst ja in Gladbach unterwegs. Und ich war tatsächlich heute Deutsch essen, also in Mexiko Deutsch gegessen. Hört sich erstmal komisch an, war es auch tatsächlich. Ich hatte eine Currywurst, sofern man es so bezeichnen kann, und ein Krombacher Bier, was tatsächlich sehr überraschend kam für mich. Currywurst war okay, also die Soße war gut, aber die Wurst war halt einfach keine Currywurst, muss man ehrlich sagen. Aber
ich kenne nur diese, aus meiner Zeit, als ich in Amerika war, diese Restaurants oder teilweise auch ganze Orte, die so auf Bayern Oktoberfest machen. War das so ein Ding?
Nee, das zum Glück nicht. Da haben wir extra geguckt. Das Ding ist Berliner. Also, ja, Berliner halt, aber nur mit A. Und das ging eigentlich ganz fit. Also das war ein relativ modernes Ding. Da gab's Bratwurst, Kassler, Currywurst, was mich komplett überrascht hat halt. Und Sachertorte. Ich weiß gar nicht, ob Sachertorte deutsch ist so unbedingt. Ich dachte, das fällt halt aus Wien. Oder Apfelstrudel ist ja auch eher so ein Schweizer Ding, glaube ich, oder Österreicher. Tut mir leid, falls ich mich da irren sollte. Aber das Krombacher Bier war okay. Man hat halt gemerkt, dass es für mexikanische Verhältnisse angepasst wurde. Deswegen ging halt auch eine Krone nicht so ganz. Also der Barkeeper hat es versucht, hat es aber absolut nicht geschissen bekommen. Meine Freundin hatte eine Bratwurst, die sehr gut war. Kartoffelsalat, der absoluter Schmutz war. Und ein Pilsner, was ich noch nie gehört habe. Das hieß irgendwie Grolsch oder Golsch.
Habe ich schon mal gehört. Ich kenne es aber nicht.
Ja, mir kam es auch nicht bekannt vor, deswegen habe ich da die Finger von gelassen. Sonst gab es dann noch Köstritzer, natürlich Paulaner und Benedikta, weil das ja so die Biere sind für die ganzen Länder drumherum, was die sagen, ja, das ist deutsch, weil Bayern ist Deutschland.
Spaten ist auch immer noch sehr beliebt im Ausland.
Aber würdest du sagen, war okay. Also ich meine, das hört sich so dämlich an, aber ein Monat Tacos essen ist halt auch irgendwann nicht mehr cool, weil es mir auch irgendwann zu plain war und ich wollte mal wieder was so richtig stopft und da kommt dann ein schönes deutsches Essen mal um die Ecke, kommt immer ganz gut.
Ja, verstehe ich.
Und war ganz nett. Dann gab es heute Abend nochmal eine Karaoke-Session. Da habe ich dann das ein oder andere Lied getrallert. Und jetzt sitze ich hier in der Küche und rede mit dir wieder über Fußball. Talking about Fußball, du warst in Mönchengladbach.
Ja, richtig. Ich war am Wochenende mal wieder unterwegs, 49-Euro-Ticket ausnutzen und hab mal geguckt, wer so spielt. Und dann ist mir aufgefallen, dass Samstag Borussia Mönchengladbach spielt gegen VfL Bochum. Und dachte ich mir, ich kaufe mir mal eine Karte. Es gab nur noch Zweitmarkt-Tickets
Ja.
und bin dann da auch hingefahren. Ich saß neben der Nordkurve, also relativ gute Plätze sogar im Unterrang.
V14.
Und genau, in dem Block 19 war es sogar.
Ja, okay.
Und ja, war ein guter Nachmittag, Spiel war okay. Ich denke mal, viele werden es mitbekommen haben. Gladbach hat 2-0 gewonnen,
Ja.
erwartungsgemäß. Und ja, kann ich nur empfehlen, wenn man das Ticket hat. 49-Euro-Ticket kann man auch mal sich irgendwo ein Spiel
Aber
angucken, wenn man die Zeit eh hat. Also würde es wieder machen.
ist das genauso wie das 9-Euro-Ticket? Oder hat man da
Ja.
mehr Sachen?
Nee, es ist genau das gleiche, nur dass es 40 € teurer ist.
Ah, herrlich.
Aber wenn du einmal
Ja.
fährst, hast du es ja eigentlich raus. Von daher habe ich es mal gemacht.
Na, stimmt auch, das stimmt auch. Ja, dann, ich würde fast sagen, wenn du nichts mehr hast, dann würden wir einfach mal an die Alm fahren.
Jo, dann gehen wir an die Alm und zwar zu Arminia Bielefeld gegen die Spielvereinigung aus Fürth. Und die beiden Mannschaften trennen sich 1:1 unentschieden. Das Ganze geht los mit einer Chance von Robin Hack, der nach einem Traumpass von Marc Ratkowski Linde umkurvt und den Ball ins Tor schieben will, aber Haddadi klärt noch rechtzeitig. Fürth auf der anderen Seite mit einer Chance durch Amendo Sieb, der nach einer Petkoff-Flanke Freisel prüft, der das Ganze aber gut meistert. Und in der 17. Minute geht es dann das erste Mal auf die Anzeigetafel und zwar ist es Okugawa, der Bielefelder, der sich im Mittelfeld durchsetzt und einen Steckpass auf Brian Lassme steckt. Und der ist frei vor Linde und ja, schiebt dann zum 1:0 für die Bielefelder ein.
Ja, das war also ein sehr starker öffnender Pass, vor allem von Okugawa. Lass mal einfach mit dem Tempo, was ich von ihm einfach nicht kenne. Also, ja, ich find, lass mal sieht nicht körperlich so aus, als könnte er so ein Tempo anziehen. Vorher war ja auch noch die Rede von einem vermeintlichen Handspiel. Ich denke mal, wir beide sind da gleich Meinung. Das Handspiel ist zwar da, aber ist aus kurzer Distanz. Die Hand ist nicht so weit weg und es passiert so viel, bevor das Tor fällt, dass es wirklich strafbar wäre.
Ich würde auch sagen, kann man laufen lassen. Der Fehler ist
Ja.
halt, nicht das taktische Foul zu ziehen an Okugawa, würde ich sagen. Den musst du halt, wenn du merkst, der läuft dir weg, musst du ihn halt festhalten oder so.
Ja.
Und danach ist es halt nicht mehr zu verteidigen. Danach gibt es aber noch eine strittigere Szene, würde ich sagen. Und zwar ist es in der 26. Minute Jäckel, der Rögotter foult. Ich finde, das Foul kann man auch geben. Doof nur, dass das Ganze
Ich
halt im Strafraum ist.
Genau, Robin Hack hat dazu gesagt, der rutscht weg, bekommt einen Elfer, dann halten wir den und die bekommen den nochmal. Das passt einfach in unsere Situation. Damit habe ich es jetzt auch schon vorweggenommen. Ich finde auch, Gotha kriegt zwar nur einen leichten Kontakt, aber es reicht halt, dass er fällt. Verschießt den ersten Elfer, Klos klärt ihn weg, aber weil Klos zu früh in den Strafraum eingelaufen ist, bei der Ausführung, wird der Elfer nochmal wiederholt und diesmal trifft Rögota gleiches Eck. Hat vielleicht Freisei ausgeguckt. Ja,
Kann auch
ich
sagen,
finde das Einzige,
ist
ja.
sau cool, wenn du zweimal in die gleiche Ecke schießt. Das ist ja immer die Frage.
Ja,
Wechselt
das
man
ist.
oder wechselt man nicht?
Ich glaube, ich würde sogar nicht wechseln. Also ich persönlich, ich weiß nicht, wechseln ist so offensichtlich immer, weißt du? Denkt man sich so.
Ja,
Ich weiß nicht.
dann denkt, nee, finde ich nicht. Dann denkt sich
Ja,
der
es ist
andere ja
so.
auch, der
Ja,
wechselt
genau, das ist
bestimmt, ich
so.
wechsle auch und
Ja,
dann
ja.
hast du es wieder. Also.
Ich glaube, ich würde den ersten ins Eck und wenn ich den nicht treffe, dann würde ich den einfach knack in die Mitte.
Auch eine
Weil
Option.
Mitte denkt, glaube ich, keiner.
Aber
Oder
ich habe noch nie Elfer in
allgemein.
die Mitte geschossen, also.
Ich tatsächlich auch nicht. Da habe ich noch nicht. Also, das Ding ist, ich spiele ja in einer sehr unteren Klasse und wenn ich dann Elfer in die Mitte schieße, weil die Torhüter einfach nicht springen, hat er den halt. Deswegen ist es eher wahrscheinlich, dass man ihn in der Ecke doch reinmacht. Allgemein zur Wiederholung, das ist halt wieder irgendwie mit zweierlei Maß gemessen, muss man sagen. Also da wird es wiederholt, dann gab es, glaube ich, bei der Bundesliga eine Szene, wo es nicht wiederholt wurde. Das war, glaube ich, der Schalke-Elfer in der letzten Minute. Ja, also irgendwie, weiß ich nicht.
Sie haben die
Das ist
Regel
so ein.
ausgelegt, aber sie wird nicht immer
Ja,
100%
genau.
angewandt gefühlt. Von daher ist korrekt, aber naja, fühlt sich extrem bitter an aus Bielefelder Sicht. Das
Eben.
verstehe ich schon.
Ja.
Ja, das war's für die erste Halbzeit. Zweite Halbzeit passiert gar nicht mehr so viel. Es ist noch Bielefeld, die vielleicht ein bisschen mehr machen. Hack trifft auch einen Pfosten. Also Bielefeld wieder mit dem Alu-Treffer. Und ja, dann bleibt es auch bei einem 1 zu 1. Ich würde sagen, es geht auch irgendwo in Ordnung. Also die XG sind 1,05 zu 1,57 für Fürth. Bielefeld dafür mit mehr Torschüssen. Alles andere ist auch auf einem Niveau ungefähr. Für
Ist
Fürth ist es ganz okay. Also sie haben jetzt Bielefeld auf Distanz gehalten. Das ist in Ordnung. Und für Bielefeld ist es natürlich jetzt problematisch, da keinen Dreier zu Hause zu holen.
ja, ich weiß gar nicht, wie das mit der XG-Bewertung ist. Werden da beide Elfer jetzt mit reingerechnet?
Nee, nur der eine. Stimmt, ja
Na,
gut.
okay.
Der zählt natürlich nochmal 0,75, glaube ich, mit rein.
Ja.
Dann hat da Bielefeld schon mehr. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es zum Sieg reichen sollte. Also
Nee,
dafür war es
also
vielleicht ein
das
bisschen
war,
wenig.
sie ist mal ein sehr intensives Spiel und beide hätten auch den Sieg irgendwie nach Hause holen können, aber ich denke mal, ein Unentschieden geht doch in Ordnung. Bei Fürth muss man sagen, Petkoff sehr aktiv, mit vor allem Chancen, aber auch guten Ballaktionen. Der kann sich jetzt immer weiter in die Fürther Mannschaft spielen und auch, es war nur ausgeliehen, aber wenn er, ich sag mal, in der nächsten Saison in der zweiten Liga erhalten bleibt, vielleicht nicht unbedingt bei Fürth, vielleicht ja auch weiterhin bei Fürth, wäre das auf jeden Fall ja einfach ein Gewinn für die zweite Liga, weil er offensichtlich sehr viel Talent mitbringt.
Würde ich mitgehen. Also sehr aktiv die letzten Spiele, ist mir auch aufgefallen.
Ja.
Ja, wenn wir können das Spiel schon abschließen mit den nächsten Partien, beziehungsweise noch einer Nachricht für die Bielefelder, die sehr bitter ist. Und zwar hat sich Okugawa im Training am Montag das Schlüsselbein gebrochen und wird die Saison natürlich nicht mehr zum Einsatz kommen damit. Ist natürlich jetzt ja katastrophal bei der Situation für die Bielefelder. Wir haben
Ja.
jetzt sind jetzt auf Platz 16 mit 30 Punkten, 2 Punkte Vorsprung vor den Schlusslichtern und 4 hinter Hansa Rostock, die da auf Platz 15 stehen. Und das Restprogramm der Bielefelder sieht so aus, dass sie jetzt gegen Kaiserslautern spielen, danach gegen Paderborn und Magdeburg. Also auch durchaus Gegner, die schon, ja, für die es nicht um nicht mehr so viel geht, aber einfach wird's nicht. Sie müssen da mindestens, ich denke mal, 2 Siege brauchst du auf jeden Fall.
Ich glaube es auch, aber wenn ich jemanden nicht abschreiben würde, dann wäre es genau halt Bielefeld,
Nein, auf
weil sie
keinen Fall.
halt immer wieder zurückkommen können. Natürlich jetzt mit Okugawa, der auch vor allem in Form gewesen ist. Das war in der Hinrunde, finde ich persönlich, ein bisschen anders. Jetzt aber unter Koshinat wieder richtig, ja, einfach richtig gute Pässe und einfach das Spiel belebt. Den jetzt zu ersetzen, ist mit für keinen leicht. Aber dann würde ich sagen, kommen wir doch einfach schon mal zu einem zukünftigen Gegner von Bielefeld, nämlich Paderborn. Und Paderborn war zu Gast beim Hamburger Sportverein. Und Paderborn startet auch sehr furios, nämlich mit zwei eigentlich ja fast hundertprozentigen Chancen. Einmal ist es Conte in der ja, ersten Minute umkurvt, heuer Fernandes. Und dann ist es Schonlau, der noch auf der Linie klären kann und die anschließende Ecke macht dann. Oh, wir waren das Obermeier? Nee.
Der Maxi Rohr köpft ihn. Also ich weiß, den Eckenschützen weiß ich nicht.
Genau. Maxi Rohr köpft den an den Pfosten. Hat natürlich Paderborn schon mal ein Ausrufezeichen gesetzt. In der 39. Minute ist dann aber Glatzel, der selber einleitet. Dann gelangt der Ball über Umwege auf Dompe und Dompe macht einfach einen wunderschönen Pass hinten auf den zweiten Pfosten, wo Glatzel durchläuft und ihn zum 1:0 versenkt. Einfach ein überragendes Tor, überragender Laufweg von Glatzel. Da merkt man einfach seine Klasse, die absolut nicht zweitligawürdig ist.
Ja, also nicht zweitligawürdig im Sinne von
Ja, also
erstligatauglich.
positiv kann man sagen.
Also
Er war ja.
man muss natürlich auch sagen, jetzt die Defensive kannst du natürlich kritisieren, warum Glatzel da überhaupt durchkommt. Das gleiche wie, also vielleicht auch das Foulziehen da. Der Laufweg ist natürlich überragend, dass der Pass auch genau dahin kommt. Auch, und das ist jetzt sein 18. Saisontor. Damit, also er ist nicht schuld, sollte der HSV nicht aufsteigen.
Ja, Ich weiß gar nicht, war Glatzel nicht sogar bei Mainz?
Der war bei Heidenheim vorher.
Aber der war doch auch, war der in der ersten Liga nicht sogar? Irgendwie mal
Das
für ein
weiß
halbes
ich
Jahr oder
nicht.
so. Ich guck mal nach, weil das hat mich, glaube ich, damals relativ gewundert, dass er dann von, ich glaube, es war Mainz, in die zweite Liga, also no
Also
disrespect an
rein
HSV, aber
von den Vereinen würde ich jetzt sagen, Mainz klingt realistisch.
Mainz
Ich weiß
klingt
auch nicht.
realistisch und war es auch.
Ich mache auf jeden Fall
Januar
schon mal
bis
weiter.
Juni.
Ja? Ach so, okay, nicht schlecht.
War Mainz.
Genau, Paderborn antwortet aber in Form von oder in Person von Julian Justwan in der 43. Minute. Es ist Rohr mit dem Ballgewinn, der dann zu Justwan weiterleitet, der einen Doppelpass mit Conte spielt und dann ja ein wunderschönes Tor, R1 Kreis, also ein schönen Flänzer vom ja aus 17 Metern zentral links ins Eck, keine Chance für Heuer Fernandes. Und so geht's dann auch in die Pause, außer der HSV. Die erzielen natürlich noch ihr Abseitstor, was sie jede Woche erzielen. Moritz Heier ist es wieder. Steht im Abseits, also zählt zu Recht nicht. Zweite Halbzeit geht es weiter mit ja, Slapstick, würde ich sagen. Das ist ein Ballverlust von Tobias Müller, der einen Pass von Hut kriegt, mit dem Rücken zum Spiel steht. Kittel attackiert ihn. Tobi Müller dreht sich auf und verliert den Ball. Kittel ist frei durch, umkurvt einmal Hut und ja, schiebt dann zum 2-1 ein. Ja. Ist ein Fehler von Müller.
Ist ein ganz klarer Fehler von Müller. Also Hut spielt ihn an, natürlich unter Bedrängnis. Den muss aber, ich weiß nicht, ob Hut oder irgendwer anders, eigentlich müsste er ein Signal bekommen haben, weil so wie Kittel da angerauscht kommt, muss man ihn eigentlich irgendwie ein Kommando mitgeben. Wenn er keins bekommen hat, natürlich ist das blöd, aber immer, also es bleibt weiterhin ein Fehler von Müller, weil er einfach zu langsam ist. Dieses 2 zu 1 nimmt dann HSV auch gut mit, hat dann weiterhin noch gute Chancen und dann kommt es in der 73. Minute zu, ja, finde ich persönlich, zum kleinen Aufreger für die HSV-Seite, denn es gibt Elfer und Muheim trifft Muslia wenig, aber für Mike und für den Schiedsrichter hat es gereicht, dass es Elfer gibt und den verwandelt dann Muslia auch ganz trocken.
Ich muss sagen, also Muslia befindet sich da gerade auf dem Weg zur Eckfahne mit Ball und Mülheim läuft ihm hinterher und trifft ihn halt irgendwie. Muslia fällt hin. Es ist jetzt kein hartes Foul, also das Bein ist noch dran, aber was jetzt machen, wenn er ihn da hinten
Ja, also
trifft? Also
ich hab halt
ist
den
halt
Kontakt
Elfer.
nicht richtig gesehen. Ich habe es mir mehrfach angeguckt und ich sehe halt also unten irgendwie am Bein.
Jo, ich weiß nicht viel, es ist sau wenig.
Ja, also es ist
Der Fehler ist einfach, da überhaupt ihn zu treffen. Das ist der Fehler. Also
ja.
du kannst doch nicht. Der ist auf dem Weg zur Eckfahne, was soll er machen? Also, warum lässt du ihn nicht
Ja.
laufen und stellst einfach? So schenkst du Paderborn einen Elfmeter, die das natürlich auch ausnutzen.
Ja.
Und ja, viel mehr passiert auch nicht. Also beide Mannschaften spielen zwar auf Sieg, aber keine von beiden schafft es noch irgendwie einen Lucky Punch zu setzen. Und ich finde auch, wenn man sich die Statistiken auch wieder anguckt, geht es in Ordnung. Also beide Mannschaften hatten so ihre Phasen. Paderborn am Anfang, HSV dann so, ja, so Ende erste Hälfte, Anfang zweite Hälfte, danach wieder Paderborn ein bisschen mehr. Ich finde, das ist in Ordnung, auch wenn es keinem weiterhilft.
Ich würde auch sagen, also das Ergebnis geht in Ordnung, weil beide Mannschaften einfach extreme Chancen hatten. Aber wie du gerade meintest, es hilft halt keinem weiter. Wenn du nichts mehr hättest, würde ich einfach zu einem Ergebnis
Ja, nee, warte, wir gehen noch
ja.
mal durch. Nächste Partien. HSV spielt jetzt noch gegen Regensburg, Fürth und Sandhausen. Wenn der HSV noch Zweiter werden will, sind drei Siege in den Partien Pflicht, muss man mal so
Es ist,
sagen.
also man muss auch sagen, an sich sind die Dinger Pflicht, weil es halt immer nur aus der unteren Tabellenhälfte ist.
Ja, Regensburg
Als
und
HSV.
Sandhausen kämpfen zwar noch, Fürth ist mehr oder weniger durch. Und Paderborn spielt noch gegen Heidenheim, Bielefeld und Nürnberg. Ja, die haben jetzt halt schon 6 Punkte hinter Platz 3. Ich glaube nicht, dass da noch viel geht. Von daher kann man jetzt die Saison noch gut zu Ende bringen, würde ich sagen. Und dann aufbauen für nächstes Jahr.
Gut zu Ende bringen und aufbauen fürs nächste Jahr trifft auf jeden Fall für die nächste Truppe nicht zu, denn wir reden über Kiel. Weil Kiel denkt sich 3x3 macht 9 und sie verlieren mal wieder das dritte Mal in Folge 3:0 gegen eine Mannschaft, und zwar gegen Fortuna Düsseldorf in Düsseldorf. Und das geht absolut in Ordnung.
Ja, ist ja vielleicht auch ein Tor zu hoch, vielleicht hätten sie auch eins verdient gehabt. Aber ja, das Spiel ist innerhalb von 24 Minuten entschieden. Und zwar geht's los mit einer Flanke von Ioa, der den da von der Eckfahne irgendwie noch rumzieht auf Ginczek, der den ganzen Ball verlängert, auf Appelkamp. Und ja, der köpft dann ein. Die Verteidigung ist da zweimal viel zu spät dran. Danach geht's direkt weiter. Ist eine Ecke von Appelkamp auf Hoffmann zum 2:0. Auch da verteidigen war wohl nicht so angesagt bei den Kielern an dem Tag. Und ja, um es dann noch abzurunden, das 3:0, 24. Minute, Ioa wird von Bartels gefoult im 16er. Und ja, Ginczek verwandelt dann den Elfer und damit ist das Spiel eigentlich auch durch. Kiel wehrt sich noch ein bisschen, hat noch ein, zwei Chancen, aber ich sag's dir ganz ehrlich, Düsseldorf schaltet auch dann irgendwann ein, zwei Gänge zurück.
Ich wollte es auch gerade sagen, also wenn man 3:0 in der Halbzeit vorne liegt, dann wird wahrscheinlich auch in der Halbzeitansprache gesagt, Jungs, keine Tore kassieren, aber wir müssen auch nicht mehr nach vorne kommen. Allgemein muss man sagen, die Kieler Abwehr, Vollkatastrophe. Also erstmal beim 1:0, dass Ioa da überhaupt flanken darf, darf gar nicht passieren, er ist ja schon fast immer aus. Dann die Ecke wird ganz schwach wegverteidigt und dann einfach ein bisschen zu übermotiviert. Kiel, wenn sie Chancen hatten, dann über die Seite von Rehse. Und dann denkt man sich natürlich, ist es gut, wenn da der einzige Spieler, der Chancen bereitstellt, schon klar verkauft ist. Mir persönlich würde das ein bisschen Sorgen machen. Du hast es, glaube ich, im Off gesagt zwischen uns beiden. Kiel könnte nächste Saison richtig Probleme kriegen. Vielleicht sogar auf dem Trainermarkt sich nochmal umschauen.
Ja, also da würde ich sagen, je nachdem
natürlich, wie es jetzt weitergeht.
Ja, also bei Kiel steht ein Umbruch an, denke ich mal. Und je nachdem, wie du jetzt die letzten drei Spiele, das ist die letzten drei habe ich gerade nicht vor Augen, aber der nächste ist der KSC. Je nachdem, wie du die nächsten drei Spiele gestaltest, wenn du da nochmal drei Pleiten kassierst und dich noch vielleicht einmal abschießen lässt.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es dann vielleicht sinnvoll ist, auch mal einen Trainer in Frage zu stellen und den vielleicht ja zum Sommer zu sagen, jo, danke, wir gucken nochmal nach was anderem. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie sehr Kiel es kompensieren kann. Also vor allem Fabian Rehse wird schwer sein, den aufzufangen, weil ja, ist halt das Element in der Offensive von Kiel. Und
eben.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es nächstes Jahr auf jeden Fall eher in die zweite Tabellenhälfte geht.
Na, es gibt ja immer Teams, die überraschen. Und ich sag mal, es ist natürlich die Frage, was Kiel anstrebt, ob sie jetzt, sag ich mal, schnelleren Erfolg anstreben und vielleicht ein bisschen High-Class einkaufen, das natürlich dann auch dementsprechend schnell in eine andere Richtung kippen kann. Oder ob sie sagen, pass auf, wir bauen hier was Neues auf und das dauert vielleicht ein, zwei Jahre, dann aber auch mit dem Trainer und dem Plan. Ja, also ich hoffe einfach, dass sie was Neues aufbauen wollen, weil schneller Erfolg, weiß nicht, halt habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht irgendwie.
Ist halt gefährlich.
Ist immer,
Die andere Seite ist aber noch ein bisschen interessanter, was die aktuelle Saison angeht, und zwar ist jetzt Düsseldorf mit 53 Punkten auf Platz 5, nur noch 4 Punkte hinter Platz 3. Und die nächsten Aufgaben sind St. Pauli, zu dem wir natürlich noch später kommen. Die sind punktgleich im Moment, also das ist so das Duell. Wer sich da durchsetzt, der wird nochmal Chancen auf Platz 3 eventuell bekommen, der Verlierer eher weniger. Danach noch Hannover und Kaiserslautern. Also zwei Teams, für die die Saison eigentlich auch schon gelaufen ist.
Mhm.
Ich würde Düsseldorf auch noch nicht abschreiben. Allerdings müssen sie halt konstant punkten. Das haben sie ja diese Saison nicht immer geschafft.
Nicht so gut. Mhm. Ja,
damit
du
brauchst halt konstant Siege, sonst wird das nicht.
Ja. Und ich glaube, Düsseldorfs größtes Problem könnten die Auswärtssiege werden, weil heim sind sie in der Macht. Heim können sie irgendwie jeden schlagen, aber auswärts sind sie dementsprechend schwach unterwegs und wenn du nichts mehr hast, würde ich zu einer anderen Mannschaft kommen.
Es sind auch noch, auch es schwach, sind noch, es sind noch zwei Auswärtsspiele für Düsseldorf. Also auf St. Pauli und ich glaube in Kaiserslautern dann noch am letzten Spieltag. Also
na gut.
Ja.
Ja, dann kommen wir zu einer anderen Mannschaft, die schwach auswärts unterwegs ist, nämlich Hannover 96, die zu Gast waren beim KSC. Und der KSC geht auch in der vierten Minute schon in Führung nach einer Chance von Jensen. Die Zieler pariert, wird der Ball nicht ganz geklärt, landet wieder bei Kaufmann, dieser schießt, flankt, alles in einem. Und ja, Julian Börner sagt sich, pass auf, ich fungiere hier als Trampolin und buxiert den Ball abgeprallt von ihm ins eigene Tor. Dazu nicht genug. In der 12. Minute denkt sich Börner, pass auf, ich mach nochmal und noch schlimmer und tritt einfach mal über den Ball. Paul Nebel schaltet am schnellsten, bringt einen direkten Stecker auf Schleusner, der dann auch gegen Zieler zum 2:0 verwandelt. Würde es jetzt um Abstieg oder Aufstieg gehen, wäre wahrscheinlich eine Auswechslung in der 20. Minute vertretbar gewesen.
Ja, geh ich mit. Also wer die anderen Folgen hört, der weiß ja, dass wir beide nicht die größten Fans von Julian Börner sind. Und er gibt uns auch einfach ja,
Grund.
fast schon Woche für Woche Gründe dafür. Und ich finde, also da sollte Hannover auf jeden Fall nachbessern im Sommer. Also ich finde, wenn man Ambitionen hat, oben mitzuspielen, die ja in Hannover auf jeden Fall da sind, dann brauchst du einen anderen Abwehrchef. Du brauchst einfach jemanden, der dir Sicherheit gibt. Und das sehe ich bei Julian Börner überhaupt nicht.
Nee, ich auch nicht. Man hatte ja Franke, sag ich mal, den hat man ja zum KSC ausgeliehen und man kriegt Franke aus dem, wie sagt man, aus Hannover, aber Hannover nicht aus Franke. Denn in der 43. Minute schießt Franke Schaub an und von da aus wird der Ball immer länger und länger und landet wie eine Traube hinten im Tor. Nichts zu machen für Gersbeck, absolut überraschend. Und ja, damit geht es dann in die Halbzeit. Vor der Halbzeit war noch ein vermeintliches Handspiel gecheckt worden. Gab aber kein Elfer, auch für mich vertretbar. Du hast es dir wahrscheinlich nicht angeguckt.
Also wahrscheinlich nicht. Ich habe es mir auch nicht angeguckt. Nee, ich habe es gerade nicht vor Augen. Also dann glaube ich dir einfach mal, dass es vertretbar ist. Man guckt sich halt
Ja, gut.
immer neun Zusammenfassungen hintereinander an. Ich hatte jetzt am Wochenende
Ja.
auch nicht die Chance, die Spiele live zu sehen. Und wenn du irgendwann neun Spiele hintereinander geguckt hast, dann verschwimmt
Dann,
manches manchmal.
genau, würde ich auch sagen. Allgemein kann man auch sagen, Hannover ist in der zweiten Halbzeit noch bemüht, schafft es aber einfach nicht mehr. Man kann auch verstehen, dass vielleicht auch bei beiden Teams, sag ich mal, die Motivation auch so langsam jetzt weg ist, weil beide Teams sind, also der KSC ist jetzt sicher gesichert und
Hannover auch.
Hannover, ja, eigentlich auch, kann man
Nee,
schon sagen. Ah, doch, doch, die sind gesichert
die
wegen,
sind safe, also
naja, doch.
die haben
Ja, also
40
beide,
Punkte, sind safe.
genau, beide Teams sind gesichert. Da kann man die Saison abhaken, jetzt mit der
Ja.
Kaderplanung beginnen. Ja, also einfach ein Spiel, was es auch irgendwie gezeigt hat, dass da nicht mehr um 100% gekämpft würde.
Ja, also bei Hannover. Man muss ja sagen, es war eigentlich gar kein schlechtes Auswärtsspiel. Sie haben 59
Nee.
Prozent Ballbesitz, 18 zu 10 Schüsse, also kann sich sehen lassen. Das ist auch ein Spiel, was hätte unentschieden ausgehen müssen eigentlich, wenn man sich die Tore anguckt. Eine 1-1 wäre auch okay gewesen. Das waren ja alles kuriose Tore. Ja. Ja, ist geschenkt. Nächste Spiele, Karlsruhe mit einem 3-0-Sieg gegen Kiel und Hannover,
Ja.
spielt zu Hause gegen Darmstadt. Das wird natürlich ein Brett. Und ja, damit gehen wir auch weiter und wir gehen wieder in ja interessantere Spiele, wo es auch ein bisschen was geht. Und zwar zum FC Hansa Rostock gegen Jahn Regensburg.
Die Kogge
Und
wird zum Speedboot.
genau, das hatten wir im ersten Take
Genau.
schon festgestellt. Die Kogge siegt auf einmal. Das ist der dritte Sieg in Folge. Also
Du
von fast.
weißt, dass die Kogge lebt, wenn Verhoek sogar trifft.
Ja, absolut.
Also, wow. Allgemein kann man ja mal anfangen. Es ist ein sehr umkämpftes Spiel von Anfang an. Es wird auf Elfer gecheckt. Ich habe es mir gerade nochmal angeguckt und ich bleibe dabei. Es ist kein Elfer. Also wir hatten
Genau,
das
also zur
in der
Situation,
Aufnahme davor. Genau.
Hinterseher läuft auf Urbich zu und Kennedy ja, läuft ihm hinterher. Der Ringsburger begeht dann ein vermeintliches Foul. Ich finde, man kann da über Elfmeter reden, wenn man das vor allem mit dem HSV-Spiel vergleicht und dem Mülheim-Muslia-Zweikampf, kann man da, denke ich, Parallelen sehen.
Würde ich sogar nicht sagen, weil Muheim trifft Muslia unten und Elvedi berührt Hinterseher oben und Hinterseher fällt aber unten. Also er tut so, als wäre er unten berührt worden und fällt dann dementsprechend auch. Für mich sah es einfach so, ja, ich merke die Berührung, wir sind im Strafraum, anstatt den, das nervt mich manchmal bei Stürmern oder allgemein bei Flügelspielern, Offensivspielern, dass sie manchmal einfach nicht den Abschluss nehmen, sondern lieber irgendwie einen hingeschissenen Elfer da erzwingen wollen. Wo ich mir dann denke, also wir sind jetzt so im VAR drinne und wenn es wirklich kein Elfer war, dann wird wahrscheinlich, es gibt ja immer Ausnahmen,
Ja,
der
es zeigt
VAR
ja,
gegen dich entscheiden.
ich würde niemals auf diesen VAR vertrauen. Also wirklich
Ja.
nicht. Ist auch egal, weil Hansa reißt das Spiel danach an sich und ja, geht mit 1-0 in Führung. Es ist eine Flanke von Schumacher, die der Regensburger Dressel so ein bisschen abfälscht und damit scharf macht. Hinterseher verpasst den Ball noch, aber der Ball kommt zu Kai Prüger, der aus ja, fast von der Grundlinie den Ball an Urbich irgendwie vorbeispitzelt. Zum 1-0 Pausenstand. Ist okay. War
Ist
jetzt
in Ordnung. Ich
nicht die
wusste auch
von
nicht.
Highlights geprägte Halbzeit.
Ja, also das einzige Highlight wäre jetzt für mich, dass Dressel Regensburger ist. Ich weiß
Ja, hab ich doch
nicht.
gesagt, Dressel hat die Flanke scharf gemacht. Also mit einer Klärungsaktion, die dann irgendwie misslingt.
Aber Dressel ist kein Regensburger.
Was ist denn los? Ach, es ist noch früh am Morgen hier.
Gut,
Ja,
also.
liebe Hansa-Fans, es tut mir leid, liebe Regensburger, es tut mir auch leid. Es ist früh am Morgen hier.
Dann in der zweiten Halbzeit habe ich mir jetzt auch keine größeren Highlights aufgeschrieben. Und in der 80. Minute ist es dann ein Schuss von Pröger, bin ich der Meinung, den Urbich nur zur Mitte klären kann. Ich finde, da kann er auch nicht
Schumacher,
mehr machen.
Schumacher.
Schumacher. Schumacher zur Mitte klärt, also Urbich klärt den Ball zur Mitte und Verhoek schraubt sich hoch und macht sein zweites Saisontor und das 2:0 für Hansa, auch der Endstand. Und man hat gesehen, auch sein Jubel entsprechend, da ist was von ihm abgefallen.
Ja, er hat
Also
ja
da,
vorher noch eine Szene gehabt, wo er auch frei vor Urbich auftaucht und ja, so ein Volley überhaupt nicht trifft. Und den hat er jetzt gemacht. Das ist ein wichtiges Tor, weil damit entscheidet er auch das Spiel.
Ja.
Hansa ist jetzt, hätte ich nicht erwartet, mit 9 Punkten jetzt aus den letzten 3 Spielen, sind sie jetzt auf Platz 15 hochgerutscht, haben jetzt 4 Punkte Vorsprung vom Relegationsplatz. Und noch Spiele gegen Sandhausen, Nürnberg und Eintracht Braunschweig. Also direktere Konkurrenz findest du auch nicht. Und auf Ringsburger Seite müssen wir uns aber noch unterhalten. Es war jetzt der 9. Auftritt ohne Sieg, glaube ich. Sind Letzter in der Rückrundentabelle und haben jetzt gestern sich dazu durchgerungen, Mersat Selimbegovic zu entlassen. Und es übernimmt ein Vierergespann, bestehend aus Jonas Mayer, Markus Palionis, Thomas Barth und Marco Langer. Ich bin gespannt, ich kenne
Kurz,
keinen Namen.
ich glaube, das sind einfach erstmal die Co-Trainer.
Ja, genau,
Oder
also
nicht?
das
Ja,
Trainerteam
genau.
dahinter
Aber
übernommen.
ich glaube, es nimmt jetzt, genau, es übernimmt, glaube ich, erstmal Co-Trainer, wird aber, also es wird aber auch weiterhin auf dem Trainermarkt sondiert. Ich hatte meine Notizen ein bisschen früher vor der Entlassung gemacht und ich habe geschrieben, bei Regensburg läuft einfach nicht zusammen. Vielleicht kann man auch mal am Trainer sägen. Da merkt man auch, dass hier auch ein bisschen, wie heißt das denn? Ja, perfekt. Selber loben und dann das Wort vergessen. Da merkt man das hier, wie nennt man das denn? Wissen. Nee, nicht wissen.
Ich weiß auch nicht, worauf du
Keine
hinaus
Ahnung.
willst. Also sie hängen halt auch an
Ja.
Selimbegovic. Er ist seit 2006 im Verein gewesen, als Spieler, als Funktionär in verschiedenen Positionen. Ich verstehe halt nicht, warum man jetzt das Vierergespann von also der zweiten Reihe nach vorne holt. Man will ja irgendwie einen neuen Impuls haben. Ich weiß nicht, ob man das dann mit den Co-Trainern
Ja,
kriegt, ob man da
ich
nicht
glaube, es ist,
irgendwen
ich glaube, es
feuerwehrmannmäßig
geht.
einfach holt.
Ich denke mal, man wird einen holen, aber man hat einfach noch keinen gefunden, weil die
Aber du hast
Entscheidung
keine.
relativ jetzt frühzeitig
Ja,
kam,
aber
glaube
dann
ich.
frage ich mich auch, dann habt ihr euren Job nicht gemacht, weil ihr habt jetzt nur noch 3 Wochen
Ja, das
Zeit, ihr
stimmt.
steht mit Rücken zur Wand, ihr müsstet doch wenigstens Kandidaten in der Hinterhand haben. Also dann macht ihr, sonst macht ihr euren Job einfach nicht. Finde ich.
Calling Thomas Oral.
Gott. Nein. Oh, also.
Watch it auftauchen. Ich sehe ihn richtig kommen.
Ich bin gerade überlegen, ob mir da irgendwer einfällt spontan.
Robert Klaus von Nürnberg vielleicht?
Nee,
Den könnte
das
man
wird
dann
er
auch
nicht machen.
installieren.
Nein, der ist überqualifiziert, sage ich. Also ich, also Neururer oder sowas.
Ja, Magath, Randa.
Na, ne, das ist er wohl auch eher nicht. Ewald Lien, keine Ahnung. Nee, ich glaube auch nicht, dass er das macht. Ist auch
Einfach, dass es
egal,
wird.
ist,
Man
ich bin
braucht auf jeden
gespannt.
Fall einen. Man braucht auf
Ja,
jeden Fall
also,
einen.
und man braucht auch schnell einen, weil die
Ja.
nächsten Aufgaben sind der Hamburger Sportverein, schwierig zu Hause, danach Eintracht Braunschweig auswärts und danach Heidenheim zu Hause, also.
Also 0 Punkte.
Ja, mal gucken. Mal gucken.
Ich freu mich schon auf Regensburg, wenn wir die zu Gast haben, weil dann wird der ganze Auswärtssteher wieder komplett zugeballert sein mit Regensburg-Stickern.
Ja,
Also
das
was
wird
die
wieder
da an
herrlich.
Sticker weg immer mitbringen. Naja, ich will jetzt aber
Die
einfach mal,
200 Leute.
wenn du nichts mehr hast.
Ja, ich habe nichts mehr.
Gut. Dann kommen wir doch einfach mal zum Tipico-Top-Spiel. Und weil wir jetzt auch wieder beim Tipico-Top-Spiel angelangt sind, gibt es ein bisschen Werbung in eigener Sache. Falls euch dieser Podcast hier gefällt, bewertet ihn gerne auf Spotify. Lasst uns gerne eure Gedanken auf Instagram da, 100% unterklassig, Prozent ausgeschrieben, und auf Twitter 100 unterklassig. Ja, sonst allgemein kann man auch auf Spotify immer mal was schreiben. Gebt uns irgendwie Verbesserungsmaterial mit oder über welche Themen wir berichten sollen, über welche wir nicht berichten sollen. Reicht jetzt auch. Wir gehen zu Darmstadt gegen Pauli. Pauli gewinnt das Tipico-Topspiel mit 0:3 aus Darmstädter Sicht, und ich finde, das geht sogar fast in Ordnung.
Ja, finde ich auch. Also, dass Pauli da gewinnt, geht klar. Vielleicht ein Tor zu hoch. Beziehungsweise Darmstadt hätte auch einen verdient gehabt. Also 1,59 zu 3,33 XG, das ist schon hoher Wert. Darmstadt vergibt den ersten Matchball, muss man ja sagen. Weil mit dem Sieg
Ja.
wären sie sicher aufgestiegen, direkt sogar.
Aber man muss auch sagen, Lieberknecht möchte in Hannover aufsteigen, einfach damit es noch ein bisschen besser tut, glaube ich einfach.
Lieberknecht steigt generell nur auswärts auf.
Ja.
Wir sind ja auch da, also mit Eintracht ist er auch in in Unterhaching aufgestiegen und in Ingolstadt. Also es geht nur
Lieberknecht kann nicht
auswärts mit
heim.
Lieberknecht. Nee.
Lieberknecht kann zu Hause nicht liefern.
Jo.
Frau ist maßlos enttäuscht.
Alter. Junge, Junge, Junge. Komm, wir gehen rein ins Spiel schnell.
Ja, besser
Darmstadt
ist.
startet ein bisschen aktiver, es ist Fasil, der einen Schuss von Schnellhardt hält. Danach übernimmt aber St. Pauli und geht auch in der 45. Minute in Führung. Es ist ein Halbfeldfreistoß von Lead Paccarada, der da Zwigala sucht. Der Ball rutscht aber durch zu Philipp Tietz und der köpft ein, also es ist ein Eigentor. Und so ein
Ja.
bisschen der Schock für die Darmstädter Aufstiegsparty. Und damit geht es dann auch in die Pause. Es gab hier und da Chancen, aber jetzt noch nicht die absoluten Highlights. Zweite Halbzeit dann allerdings etwas mehr. Es ist wieder Paccarada, der die Flanke auf Hartl bringt und ja, der setzt einen Kopfball aufs Tor, den Schuhen aber gut parieren kann. Und in der 57. Minute ist es dann Pfeiffer, also der Darmstädter, der den ja, der schlecht klärt vor die Füße von Paccarada, der den Ball Volley nimmt. Schuhn kann den noch parieren, macht er eigentlich auch richtig zur Seite. Daschner läuft, ist aber als erster am Ball, spielt den Ball wieder in die Mitte auf Elias Saad, der dann ins leere Tor einschiebt. Und ich möchte hier einfach mal ein Kompliment an Elias Saad aussprechen, nicht nur wegen dem Tor. Das war jetzt nicht so die Challenge, aber allgemein der Auftritt doch echt gut. Er hatte noch eine Szene, wo er auf Außen gegen zwei Leute sich durchsetzt. Also der Junge macht irgendwie Spaß.
Ja, würde ich auch sagen. Kam ja jetzt im Wintertransferfenster von Norderstedt, also aus der Regio, und sich jetzt schon im ja, ambitionierten Zweitligisten zu beweisen, ist auf jeden Fall schon mal ganz, ganz groß. Ich würde aber auch Daschner loben, der einfach noch den Blick auf Saad hat und nicht alleine versucht abzuschließen. Allgemein muss man sagen, dass Darmstadt eigentlich direkt zurückschlägt. Pfeiffer mit einem sehr langen Ball auf Honsack, der legt ihn rein, und Thies ganz humorlos aus knappen 10 Metern ins Eck. Der Ball von Pfeiffer stand Honsack allerdings im Abseits, deswegen wird das Tor wieder annulliert. Was auch, ja, also es war nicht mal knapp so richtig. Danach muss man aber sagen, nimmt Darmstadt auch das Heft in die Hand, weil sie natürlich auch von den Fans, die auch das 2-0 weiterhin begleitet haben mit Stimmung und Chören. Ich habe meinen Faden verloren.
Wo willst du hin? Ich übernehme.
Das war
du hast den Faden verloren.
Wow.
Den Faden verloren wie Matthias Bader, der beim 3-0 wegrutscht, den Ball. Und danach ist Darmstadt offen und Daschner läuft in die gegnerische Hälfte also es ist ein 2 gegen 1 letztendlich. Daschner tritt dann nochmal auf den Ball, bevor er rüberlegt. Dadurch läuft der Verteidiger auch noch an ihm vorbei, spielt ihn entspannt rüber auf David Otto und der schiebt dann ein ins leere Tor. Ja, 3-0 die Entscheidung. Der Auswärtssieg geht auch in Ordnung. Wie gesagt, vielleicht ein Tor zu hoch, 0-2 oder 1-3 hätten auch funktioniert, meiner Meinung nach. Noch eine Statistik, die wird später noch interessant für ein anderes Spiel, die ich aber mal zum Besten geben will. Darmstadt ist 111 Kilometer gelaufen, St. Pauli ist 121 Kilometer gelaufen. Und Sprints haben wir 183-221 pro Pauli. Also man kann schon sagen, dass sie ein bisschen intensiver, eine Stufe intensiver gespielt haben als die Gastgeber.
Ich würde auch, also ich meine für, also ich sag mal, für Darmstadt geht es auch nur noch um den direkten Aufstieg. Sie hätten jetzt die Spiel schon klar machen können, aber Pauli möchte auch einfach noch im Aufstiegsrennen was zu melden haben. Jetzt sind es auch nur noch 4 Punkte hinter dem Stadtrivalen. Also es bleibt weiterhin spannend, wenn der HSV patzt, dann ist Pauli aber richtig mit dem Nacken dran.
Ich kann noch mal, die nächsten Partien sind jetzt Düsseldorf. Das ist natürlich direkt das Duell da. Also einer von beiden muss da gewinnen. Oder wenn, also ein Unentschieden hilft halt beiden nicht. Danach ist es wieder ein 3-0-Sieg gegen Kiel wahrscheinlich.
Ja.
Und danach geht's gegen den KSC. Also das sind alles Mannschaften, also die letzten beiden. Ja, da ist die Luft halt raus. Und Darmstadt spielt jetzt in Hannover und kann da schon den Aufstieg klar machen. Ich weiß nicht, die könnten natürlich auf dem Sofa aufsteigen, wenn der HSV nochmal patzt, aber ich weiß nicht, ich finde Sofa-Aufstiege immer...
Ja. Hatten wir ja.
Ja,
hatten letztes wir Jahr. Und irgendwie war das so, naja. Kann man sich nicht so ganz freuen. Also, natürlich freut man sich, wenn man aufgestiegen ist, aber irgendwie hat man nicht die Ekstase eines Spieltags drin, ne?
Ich habe auch noch nie einen Aufstieg zu Hause erlebt.
Naja.
Noch keinen. Bei den 28, die wir schon hatten.
Auch von Abstiege.
Ist immer nur auswärts.
Sind wir nicht in Corona zu Hause aufgestiegen?
Genau.
Ja. Wir ihn miterlebt.
Gegen Waldhof Mannheim. Das war auch ein geiles Spiel, aber ja, keiner im Stadion. Und eben. 2005 gegen Bielefeld Amateure. 3-2, aber da war ich noch nicht im Stadion.
Da war ich gerade noch so in einer... Wo ist man denn mit 2?
Ich war, glaube ich, nächste Saison gegen Fürth war mein erstes Heimspiel. Also es hat nicht viel gefehlt.
Ich weiß gar nicht. Also mit 2 war ich auf jeden Fall noch ein bisschen entfernter vom Stadion. Ich glaube, ich war so mit 4 oder 5 drinne. Wüsste ich gar nicht. Müsste ich mal meine Eltern fragen.
Ja, das ist ja deine Aufgabe für nächste Folge auf jeden Fall. Ich werde mich erkundigen. Wann wart ihr das erste Mal im Stadion? Umfrage.
Schöne Umfrage.
0 bis 5, wart ihr in dem Fenster oder später?
Das ist die Umfrage, 0 bis 5 oder später. Was ist denn später für eine Maßeinheit?
Ja, du kannst ja nur 2 Optionen nehmen. Ja, alles, was...
Nee, ich kann 15 Optionen nehmen.
Ja, dann mach 5er Schritte.
Na gut.
Keine Ahnung.
Also tut mir leid, wenn da jemand sagt, er war... Also, ne, ich sehe kein Disrespect an irgendwen, aber... Mit 40 das erste Mal im Stadion wäre schon sportlich, sag ich mal. Ist natürlich die Frage, wenn du zum Beispiel unser Freund, Schalke-Fan, der war, glaube ich, kann ich mich jetzt auch irren, war, glaube ich, beim Pauli-Spiel das erste Mal im Stadion und da war er 18.
Natürlich ja, muss auch sagen, das ganze Leben Schalke-Fan. Wir wohnen aber auch nicht ganz in der Ecke.
Na, genau, eben.
Ja, aber vorher doch schon
mal. Dann ist es nachvollziehbar.
Ja,
dann
dann
ist es
ey,
nachvollziehbar.
ich frag ihn, der kennt
Ja,
das, der war
ja,
ja
ja.
vorher schon mal da.
Also mich würde es auch wundern, wenn er das erste Mal im Schalke-Stadion war. Ja, sonst ganz schwache Leistung von dir. Gruß geht raus an dich.
Ja, ein
Ja,
Stadion, was
sonst.
mir noch fehlt, ist Heidenheim.
Ah,
Das Stadion
schön.
fehlt mir noch. Die
Dann
Überleitung mal zu schaffen.
gehen wir doch dahin. Was mir überhaupt nicht gefehlt hat, ist das 0-0. Das hätte ich auch nicht gebraucht.
Ja.
Magdeburg, ja, ergaunert sich 1-0. Heidenheim bekommt die Kugel einfach nicht übers Tor. Sagen wir es einfach, wie es ist. In der ersten Halbzeit ist es noch etwas schwerfällig. In der zweiten Halbzeit kommen dann mit Burnic und Cesar einfach ein bisschen aktiver und chancenreicher aus der Kabine. Aber man muss auch sagen, Reimann hält da alles weg. Also auch die berühmten zweiten Pfostenflanken auf Kleindienst haben nicht funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert, dann weißt du, heute geht nichts. Und so war es auch.
Ja, also Magdeburg hatte ja zweite Halbzeit nicht viel, nur gegen Ende einmal einen Freistoß von Artig und zwei Abschlüsse beziehungsweise eine Schussflanke von Ito, die Brünker verpasst. Ansonsten hat nur Heidenheim gespielt eigentlich. Aber sie haben es nicht geschafft, ein Tor zu erzielen. Ist halt bitter, weil der HSV natürlich gepatzt hat. Da hätten sie ja schon sehr viel klar machen können. Dann hätten sie, ich glaube, 6 Punkte vorgehabt. Mit dem Sieg, so sind es immer noch die 4 Punkte. Also, ja, ist okay. Viel mehr bleibt einem zu dem Spiel auch gar nicht zu sagen. Magdeburg hat den Klassenerhalt gesichert, würde ich mal behaupten. 9 Punkte vor bei noch 3 Spielen. Also, da muss schon sehr viel zusammenlaufen, dass
Ja,
das noch schief geht.
allgemein kann man ja sagen, jetzt so, weiß nicht, wenn jetzt der KSC gegen jetzt, wie eben gerade Hannover spielt, das sind einfach, sag ich mal, Spiele, die jetzt nicht mehr so ganz interessant sind. Darüber werden wir natürlich auch weiterhin reden, aber denke ich mal etwas kürzer als über Abstiegs- oder Aufstiegskracher, weil auch einfach die spielerische Komponente es auch wahrscheinlich nicht mehr hergeben wird. Also klar, wenn da jetzt ein 5-4 oder so fällt, dann ist das noch was anderes, aber
Ja, aber es
in den
passiert doch noch
meisten
irgendwann.
Fällen,
So,
ja,
am Ende passieren immer verrückte Dinge, ich weiß auch nicht.
wenn Kiel spielt, dann passiert das.
Dann gibt's auf der einen Seite 5, aber auf der anderen Seite keine 4.
Ja, das stimmt.
Heidenheim hat jetzt noch ja,
Ja.
folgende Aufgaben vor sich. Jetzt Paderborn, schweres Auswärtsspiel. Danach aber noch ja, zwei Kellerkinder, Sandhausen und Regensburg. Und also mich würde es echt wundern, wenn man den Aufstieg noch außer Hand gibt, den direkten Aufstieg. Also,
Naja.
da musst du jetzt halt einfach deine 6 Punkte holen in den 2 Spielen am Ende vor allem.
Ja.
Und gegen Paderborn kannst du, ja, ist ein Sieg noch nicht mal Pflicht, kann man ja schon sagen. Aber ich sehe kein Szenario, in dem Heidenheim noch auf Platz 3 rutscht.
Ich auch nicht wirklich, einfach weil ich von Tim Walter weiterhin nicht überzeugt bin. Also aus Hamburger Sicht ist natürlich deswegen, ich glaube einfach noch nicht dran, dass Hamburg, ich könnte mir auch vorstellen, dass Hamburg noch rausrutscht, aber da werden
Das
wir
glaube ich
weiter,
auch
denke ich
nicht.
mal, ja, das werden wir, denke ich mal, in den nächsten Wochen sehen. Allgemein kann man sagen, welches Team nicht ganz rausrutschen konnte aus der Abstiegszone, ist Sandhausen.
Ja,
Und
gehen wir dahin.
da fragt man sich fast wieso, weil Braunschweig absolut verunsichert war und Sandhausen auch in Form von Ademi einfach Riesenchancen liegen lässt. Kurz nach Anpfiff gab es einen ja, schlechten Rückpass, der rübergespielt wird auf Ademi, der alleine vor Hoffmann ist und den einfach mal kläglich vergibt. Dann noch Kontersituation und ich glaube eine Ecke, aber irgendwie passiert da nichts. Noch ein Fernschuss von Esswein, wo Hoffmann den fast über die eigene Linie drückt. Also man hat richtig gemerkt, bei Braunschweig zittern die Knie.
Es
Und
war fürchterlich.
ja,
Es war,
das
also
war. Stimmt, du wirst im Stadion.
ich war ja wieder im Stadion. Ich muss sagen, also man konnte die Angst auf der Tribüne wirklich spüren. Also es war Abstiegskampf pur. Sandhausen möchte ich da gar keinen Vorwurf machen. Die kommen als Gast. Also die haben gefälligeren Ball gespielt als wir auf jeden Fall. Also bei
Ja.
uns, das war, wie heißt es? 3 Pässe, Ballverlust. Also es war dieses typische, wir spielen 3 Pässe hinten, dann kommt ein langer Ball auf Uja und der soll dann bitte vorne irgendwas machen damit. Das klappt in 1 von 10 Fällen. Also es war kein System erkennbar. Es war richtig, richtig zäh. Nochmal so die Statistik, auf die ich noch hinaus wollte, wegen dem Darmstadt-Spiel. Also die 111 zu 121 Kilometer, wo richtig Bewegung drin ist. Hier war keine Bewegung drin. Hier ist Eintracht 106 Kilometer gelaufen und Sandhausen 104. Also,
Herrlich.
es gab null Bewegung im Spiel, wirklich.
Hört sich an
Also,
wie ein Eid-Senioren.
ja, wirklich, Benkovic steht hinten, hat einen Ball am Fuß, sucht Option. Keiner bewegt sich, keiner. Also, da war nichts.
Das ist so, keiner möchte den Ball haben, weil alle Angst haben.
Ja, so
Weil,
ungefähr.
wer hat denn das mal gesagt? Alle hatten die Hosen voll, doch bei mir lief's flüssig.
Ja, scheiße, das muss ich erwähnen.
Das
Keine Ahnung, ich
war,
weiß.
das war irgendwie bei einem Elverschießen. Ich weiß nicht, wer das war. Aber
Ja, das
ja.
beschreibt das aber. Und ja,
Eben.
Braunschweig noch mit zwei Chancen vor der Pause, eine Ecke durch Doncor, die Nikolaou ja im zweiten, also über einen Schädel rutschen lässt, den hält Drewes gut und Uja dann im zweiten Anlauf über Umwege knapp drüber mit dem Kopfball.
Ja.
Multaup hatte noch einen Nachschuss, der ja auch den auch aufs Tor bringen könnte, dann ist er vielleicht drin, aber so geht's mit 0-0 in die Pause. Und zweite Halbzeit passiert original gar nichts, bis zur 82. Minute. Und
Ja.
zwar ist es Ferrei, der eine Ecke reinschlägt. Nikolaou, also auf dem zweiten Pfosten, Nikolaou köpft ihn wieder in die Mitte, findet Dekali. Der schießt erst Drewes an und dann im Liegen irgendwie stochert er den Ball rein. 1-0. Ja, der Jubel war grenzenlos und hält genau 5 Minuten. Weil danach ist es die
Naja, nicht mal
97.
drei.
Eine
3.
82. und 88. glaube ich. Ist doch
Nee,
egal.
85.
Ach so. Nee. Aber
Doch.
Elsanasse. Das gucke ich jetzt nach. Also es ist die 97. Ecke von Okoroji, die reingetreten wird. Also bei
Ja.
Bundesliga.de steht 88.
Ich guck mal. Ja, bei
Und
Fortmann steht 86. Ja, gut. Dann
Chirov viel zu freien Fünfer
82.
köpft ein und es steht 1-1. Und jeder fragt sich, ey, wie bescheuert sind wir eigentlich, dass wir dieses Ergebnis jetzt nicht über die Zeit bringen.
Ja.
Bis dann Danilo Wiebe Fußballgott kommt und den Ball zurückerobert mit einer fantastischen
Brett.
Grätsche. Also das war wirklich
Überragend.
die Aktion des Spiels für mich, des Spieltags für mich sogar. Gegen David Kinsommi, wie er da den Ball holt. Marx bringt das Ding direkt rein auf Uja, der nicht so ganz rankommt und der Ball kommt am zweiten Pfosten zu Doncor. Ja, und der alles oder nichts und der Ball schlägt oben links ein. 2-1 Sieg. Keiner weiß warum, aber
Ich,
einfach
ja,
mitnehmen.
da würde ich mitgehen. Allgemein kann man sagen, Dekali beim 1-0, das war einfach nur Mentalität. Allgemein die Eckentaktik, das war einfach Schablone drauf, Derby. Weil da kam er
Naja,
auch auf den
die
zweiten
kam,
Pfosten. Ah nee,
nee, die
stimmt,
kam auf den
er war
ersten.
vorher verlängert. Ja, okay, gut. Aber irgendwie kam mir das ähnlich vor, auch mit diesem Reinstochern da. Das ist einfach, also ich nenne es Mentalität, alles andere ist, denke ich mal, auch okay, ob es irgendwie
Muss
gestolpert
aber
oder
sagen,
Glück war, das kann man alles nennen. Die Wiebe-Grätsche ist
warte mal,
überragend.
mir fallen gerade auf, wir hatten glaube ich 3 Ecken oder so, 2 waren gefährlich. Das ist
Ja, guck
ja,
mal.
alter Schwede.
Wenn man jemanden Ecken schießen lässt, der es auch kann, dann funktioniert das. Und nicht irgendwie ein Innenverteidiger mit 2,5 Beinen. Allgemein kam jetzt wieder der Hashtag auf von Braunschweig, Hashtag Wiebeliebe, und den würde ich auch einfach mal hier im Podcast erweitern wollen und
Noch nie
in die Welt
gesehen.
heraus. In die, ja, der ist von Twitter. Twitter ist ein anderes Game. Deswegen
Okay, sorry.
würde ich den einfach mal in die Welt tragen wollen. Also wenn es euch einfach gut geht, Hashtag Wiebeliebe, weil Wiebe ist ein toller Mann. Der hat eine absolute Redemption. War auch, glaube ich, sein erstes Spiel nach Verletzung. Dekali
Genau.
auch wieder in Topform. Ich hatte es ja in der letzten Folge erwähnt, dass man Dekali vielleicht spielen hätte lassen sollen, weil er auch einfach sehr gut weg war, drauf war, und das zahlt er jetzt halt mit dem Tor zurück. Allgemein muss man sagen, geht der Sieg aber
Der
absolut
geht
nicht in
nicht
Ordnung eigentlich.
in Ordnung. Alter Schwede, der geht überhaupt nicht in Ordnung.
Also,
Dieser absolute Gaunert, wirklich.
ja, die Preisgauner aus Braunschweig.
Also, Sandhausen hat, ich weiß nicht, was Bundesliga.de da gemacht hat, aber wir haben 1,93 XG und Sandhausen 1,77. Frag mich nicht warum. Das muss Dekali sein, der aus 3 Metern da geschossen hat. Zweimal. Zweimal, das muss ja
Hast du
zweimal so 0,6 gegeben haben oder sowas.
die Fort Pop XG gesehen?
Nee, habe ich nicht.
Da haben wir 2,0 und Sandhausen 1,6.
Nee, das ist kompletter Bullshit, ey. Das kann nicht sein. Ein Gefühl hätte ich gesagt, 1 zu 3 oder sowas.
Ja, also das ist absoluter Quatsch. Ja, also deswegen hilft ganz gerne auch der Eye-Test, die man einfach manchmal nicht in Statistiken wiedergeben kann. Ich glaube aber trotzdem, dass Sandhausen ihre Punkte machen wird. Ob es jetzt letztendlich reicht, je nachdem wie Arminia auch punktet.
Tun sie das?
Aber
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob sie noch Punkte holen.
ich
Weißt du
weiß
die
nicht,
nächsten
gegen wen sie
Partien?
spielen.
Ich
Nee.
lese dir mal vor. Sie spielen
Ach
jetzt
so.
gegen Hansa Rostock, die gerade gut drauf sind, und danach gegen Heidenheim und Hamburg. Und Heidenheim
Ja
zuerst.
gut.
Das heißt, es wird für jede Mannschaft da noch um was gehen. Und also, da kannst du auch absolut
Ja.
mal dreimal verlieren.
Ja, aber irgendwie, ich sag mal, die Niederlage ist, glaube ich, weniger schlimm für Sandhausen, als das für Braunschweig wäre, was so mentalitätstechnisch und im Kopfarbeiten angeht, irgendwie, habe ich das Gefühl.
Ja, das schon. Das ist richtig.
Weil ich glaube, die Spieler von Sandhausen sind einfach noch galliger und ich glaube, mich würde es nicht wundern, wenn sie auch gegen Hamburg oder so auf einmal ein 1-0 holen, weil Dumitsch wieder trifft.
Ja,
Per Ecke.
durch irgendeinen Standard.
Ja, eben. Man hat ja gesehen, Sandhausen, wie sie jetzt über die Standardstärke kommen, schon wieder ein Standardtor. Ich glaube, ist das vierte seit dem neuen Trainer. Ja, da hat sich was auf jeden Fall eingeübt. Wenn du nichts mehr hast.
Ja, nächste Gegner für Eintracht noch, Fürth auswärts. Mit dem Sieg machen wir da den Deckel so gut wie drauf, was den Klassenerhalt angeht. Und danach noch Regensburg und Hansa Rostock. Ich bin sehr positiv gestimmt jetzt. Wir werden auch irgendwo noch mal einen Sieg holen und also hoffe ich. Und dann können wir für die zweite Liga hoffentlich planen. Aber also, ich rechne auch damit irgendwie, dass wir nach Rostock fahren am letzten Spieltag und noch einen Punkt brauchen oder sowas.
Ja, also ich halte mich da erstmal begrenzt mit meiner Meinung, weil als Braunschweig-Fan hat man schnell gemerkt, dass man oft auf die Fresse fällt, wenn man zu große Fresse hat. Deswegen ganz ruhig. Ich möchte nicht, dass 2018 wiederkommt. Ja.
Genau, und
Wollen
damit
wir
gehen wir
genau.
zu einem, wir haben noch ein Spiel über, und zwar der Club, der es nicht schafft, sich aus dem Abstiegskampf zu befreien. Und ja, Nürnberg verliert 3 zu 3 gegen Kaiserslautern, ist meine Überschrift für dieses Spiel.
Das ist sehr gut getroffen. Obwohl Nürnberg eigentlich sehr gut startet. In der vierten Minute ist es Tempelmann, der, ja, wie nennt man das? Nicht Fahnenstang? Nennt man es Fahnenstang?
Ja, Fahnenstange, Hütchen.
Fahnenstang, Hütchen, schön, die Spieler des FCK einfach stehen lässt. Und dann wird in die Mitte gepasst, wo der Leistungsträger Mats Möller-Deli sein erstes Saisontor macht. Und das ist wichtig, jetzt vor allem in der Situation von Nürnberg, dass so ein Spieler auch mal trifft. Weil letzte Saison oder vorletzte Saison hat der ja so abgerissen und jetzt so lange auf ein Tor zu warten, aber ich finde, es kommt rein rechnerisch gerade zum sehr guten Moment. Wie das Spiel natürlich ausgeht, ist eine andere Sache. In der 35. Minute ist dann eine Ecke, die von Castrop veredelt wird. Das war,
Ja,
glaube ich, auch
nach
erst die, ne?
Max oder Mats?
Mats.
Ich schreibe mir immer nur MMD auf, Max Müller-Deli.
Also.
Fun Fact, es war die erste Ecke, also sie hatten diese Saison 161 Ecken davor. Und es war die erste Ecke, die den Weg ins Tor findet, die 162. Ecke.
Sehr gut.
Also Standardstärke wird im Frankenland groß geschrieben.
Ja, schneller Standard gab es dann 5 Minuten später auf der anderen Seite, wo Clement, der für Solinski relativ früh in die Partie kam, ein schnellen Ball auf Opoku spielt, der dann ja, schnell schaltet, eine Flanke reinbringt und Beuth hämmert den mal mit seinem Kopf so aufs Tor. Also da kann Windahl auch nichts mehr machen. Da kam mit, weiß ich nicht, wie viel kmh da drauf. Und so geht es dann auch in die Halbzeit. Aus der Halbzeit kommt dann Nürnberg überragend raus. Und ich habe mir aufgeschrieben, so spielt eine Mannschaft mit Selbstvertrauen, wie sie das 3-1 da machen. One-Touch-Fußball mit Hacke abgelegt, dann kommt ein Schuss, der wahrscheinlich verunglückt wäre. Und Dua fälscht den mit der Hacke noch ab, steht dabei nicht im Abseits und es steht 3 zu 1. Ja, und
Ja.
eigentlich sieht's soweit gut aus für Nürnberg
Also
bis.
man muss natürlich auch sagen,
Ja.
Lautern hat noch vor dem Anschlusstreffer eine Chance durch Terence Boyd, 100%igen Kopfball, den er liegen lässt. Herrchen noch mit einer Riesenchance. Also hätte durchaus schon früher fallen können. Und dann fällt es in der 88. Minute. Und zwar ist es Julian Nihus, der einköpft nach einer Halbfeldflanke von Clement. Und dann, ja, ich glaube, Nürnberger kennen das Gefühl, dann fängt es halt an zu arbeiten in den Köpfen und der Club is a Depp, gibt's ja den Spruch. Und der ist auch ein Depp heute oder am vergangenen Sonntag. Und zwar mit der letzten Aktion, glaube ich sogar, Philipp Clement mit einem Freistoß. Ich habe mir ein Fazit angeguckt von Beklub TV. Die meinten, es lag wer hinter der Mauer, aber die Mauer ist nicht hochgesprungen. Das ist natürlich dann
Auch nicht schlecht.
problematisch.
Allgemein, also natürlich, die Entfernung ist kurz und der Ball ist auch nicht mit viel Effet, also nicht mit viel Tempo getreten. Ich weiß aber auch nicht, ob den Winder erhalten kann. Ich denke mal, ein Erstligatorwart hält den vielleicht, aber ich meine, man hat es auch schon damals James Rodriguez gegen Leverkusen war das, glaube ich, den er auch so reingepasst hat gefühlt. Ja, also
Hast
ich
jetzt
würde
aber auch
einfach
einen
sagen,
ausgegraben.
weißt du das nicht mehr? Kennst du ihn
Doch,
noch?
doch, doch, doch,
War
kenne ich.
wunderschön.
Wir waren beide arbeitslos, das ist das Problem. Wir kennen das.
Ja, wir kennen das. Ja, ich würde einfach sagen, Clement macht ihn einfach sehr, sehr gut. Vorher gab es, finde ich, aber noch eine Szene, die das Spiel hätte kippen können. Nämlich eine vermeintlich für mich persönlich absolut gerechtfertigt gewesene rote Karte. Weiß nicht, ob du es gesehen hast, wo der
Ja, habe ich gesehen.
Spieler, ich weiß nicht genau, wer es war, einfach mit dem
Zulinski.
Ellbogen komplett in den anderen Spieler reingeht. Es gibt nur Gelb und ich habe mir mal von Colinas Erben auf Twitter ihre Einschätzung dazu geholt und die finde ich auch eigentlich sehr passend. Ich lese mal vor. Ich habe es mir jetzt angesehen mit besserem Bildmaterial und ich bin bei Rot. Weil ich die Armbewegung nicht als Versuch bewerte, einen drohenden Zusammenprall abzufedern, anders als der Schiedsrichter es wertete, sondern als sportlich formuliert rohes Spiel, also einfach sehr hartes Spiel. Und ich finde, das ist auch einfach sehr passend, weil Zielinski halt keinen Zusammenprall abfedern möchte, sondern halt wirklich mit dem Ellbogen einfach ins Gesicht geht.
Ja, der Ball ist auch kilometerweit weg. Und
Ja.
ja, ich habe mir erst aufgeschrieben, als ich es das erste Mal gesehen habe, dunkelgelb, aber jetzt ja, wo ja, ich wechsle meine Meinung auch und denke, kann man sich nicht beschweren, wenn Zielinski da vom Platz geht.
Ja.
Allgemein muss man ja sagen, es ist natürlich für Nürnberg eine gefühlte Niederlage, die aber auch verdient ist. Also ist ja unentschieden, aber ja, Lautern mit 6, mit 6, warte. Lautern hatte 2,46 XG, Nürnberg 0,81, 16 zu 6 Schüsse pro Kaiserslautern, 58% Ballbesitz. Also Lautern war die bessere Mannschaft. Und Nürnberg hat nach dem
Holy
3-1
shit.
viel zu wenig gemacht. Und somit ist es dann auch irgendwo verdient, dass sie da noch den Ausgleich fangen. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Nürnberg, weil sie sind jetzt wieder unten reingerutscht. Nachdem ich
Ja.
eigentlich dachte, dass sie so ein bisschen raus sind. Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass die da so tief drin sind.
Ich auch nicht.
Wir haben jetzt 34 Punkte, punktgleich mit Rostock. Und ja, 4 Punkte vor Bielefeld, die aber das deutlich bessere Torverhältnis haben. Und spielen jetzt noch gegen Magdeburg, Hansa Rostock und Paderborn. Ja, also,
Ja.
ja, was heißt einfach? Es ist nicht einfach.
Nee.
Muss man halt gucken. Muss jetzt irgendwo nochmal ein Sieg her, auf jeden Fall. Sonst wird es, glaube ich, richtig eng. Für Lautern ist jetzt Auslaufen angesagt und das ist auch die Gefahr, weil die spielen jetzt gegen Bielefeld. Und
Ja.
ich traue Bielefeld auch absoluten Auswärtssieg zu. Von daher muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja, damit
Ja,
haben wir,
dann
glaube ich, 9 Spiele erfolgreich abgehakt.
Da würde ich dir zustimmen. Ich würde aber noch zu Nürnberg sagen wollen, es geht ja einfach noch schlimm weiter, weil Schindler ist jetzt mit dem Saison aus ist dann bewertet worden. Aber heißt, der
Was
wird
für eine
wahrscheinlich.
Formulierung.
Ja, und Windahl wird auch erstmal nicht zur Verfügung stehen. Ob es jetzt die nächsten Spiele sind oder nur das nächste Spiel, weiß man noch nicht. Falls ihr gerade einen Knall gehört habt, das war eine Gurke, die hier runtergefallen ist und auf den Tisch geknallt ist. Also, hier fallen nicht. Weiß nicht. Hier haben sich auch zwei Leute gedacht, die, pass auf, wir setzen uns einfach genau am Anfang der Aufnahme, setzen wir uns einfach in die Nähe von Darian und nerven ihn richtig und kurz bevor es Ende ist, gehen wir jetzt einfach. Ja, herrlich.
Okay.
Ich liebe Hostels, muss ich sagen.
Ja, wir sind auch, ich freue mich auch, wenn du wieder ein festes Zimmer hast, dann ist das alles einfacher
Ja,
hier.
hoffentlich, hoffentlich.
Wir sind jetzt auch am Ende
Ja.
der Folge angelangt. Wir müssen nur
Endlich.
noch tippen. Und zwar, boah, es ist ein richtig schöner Kracher gleich am Freitagabend. Sandhausen gegen Hansa Rostock.
Holt Hansa
Was?
12 Punkte? Ist die Frage. Und ich sage ja, und ich sage 0 zu, nee, 1 zu 2, sage ich.
Ich sag, ja, 0 zu 1, glaube ich. Ich glaube, irgendwie, Pröger macht irgendwie, also, Hansa wird nicht viel
Pröger.
machen in dem Spiel, aber Pröger hat irgendwie wieder einen auf Lager, glaube ich.
Ich sag
Magdeburg
Verhook.
gegen, Magdeburg gegen Nürnberg.
Boah, Heim? Magdeburg Heim, ja, ne?
Ja.
Magdeburg ist auch schon gesichert. Ich sag Magdeburg holt das Ding mit 2 zu 0 einfach, weil auch jetzt irgendwie das Unentschieden
Passt,
im Kopf anfängt
passt.
zu rattern.
Ja, 2-1 für Magdeburg. Und dann das nächste Spiel ist, wo ich nicht vor Ort bin diesmal, Spielvereinigung Fürth gegen Eintracht Braunschweig. Ich habe kein gutes Gefühl. Wir sehen in Fürth,
Nee.
also wir haben in Fürth immer schlecht ausgesehen, glaube ich. Also an jedes Spiel, an das ich mich erinnere, auswärts. 2-1 für Fürth und es würde auch nicht zu uns passen, jetzt da einen Auswärtssieg zu holen, bin ich ganz ehrlich.
Ja, eben. Ich sag 3-1 führt. Ich glaube einfach. Also gar kein Disrespect an meine Mannschaft, aber das ist einfach, weiß nicht. Es wird einfach passen.
Dann haben wir Kiel gegen Karlsruhe, da sage ich mal 0 zu 3.
Da würde ich mitgehen.
Okay. Kaiserslautern gegen Arminia Bielefeld. Gegen Arminia Bielefeld. Oh mein Gott. Wenn das schon wieder hinhaut, wir haben es letzte Folge, glaube ich, richtig gehabt bei der
Ja,
0 zu
wir
3.
haben es richtig, ja, genau.
Wollen wir einen
Boah.
Schein machen?
Nee, wir machen keine Scheine mehr. Wenn wir Scheine machen, geht es immer nicht auf. Das erste Mal, wo wir getippt haben, aber keinen Schein gemacht haben, war das Derby. Ich sag's nur.
Okay, hast du
War
recht.
auch besser so.
Die Kaiserslautern gegen Arminia Bielefeld. 1 zu 2. Bielefeld
Hätte ich
gewinnt
auch
das.
fast gesagt. Ich sag 0 zu 1.
Nee, dann, das wird für mein Nervenkostüm wieder eine Katastrophe, wenn wir gegen Fürth verlieren und dann Bielefeld gewinnt, dann sind wir nur noch 2 Punkte vor. Bei noch 2 Spielen. Na, hurra!
Ja, pass auf, ich habe Tabellenrechner schon gemacht und bei mir ist Nürnberg direkt abgestiegen.
Ach so.
Das wird auch so ungefähr kommen.
Du bist auch Sandhausen-Fan. Dann haben wir das Top-Spiel. Das ist natürlich ein herrliches Spiel. St. Pauli gegen Düsseldorf.
Ja, ich habe Heidenheim schon wieder gesehen.
Nee, das
Heidenheim
kommt.
auch lange. Lange nicht mehr im
Lange,
Topspiel
lange
gewesen.
nicht mehr im Top-Spiel. Was ist da los?
Heidenheim wieder ins Topspiel.
Nein, St. Pauli gegen Düsseldorf. Ich sag 1-1. Da wird keiner. St. Pauli hat
Nee,
seit
nee,
14
nee,
Spielen in der
nee,
ganzen
nee.
Rückrunde noch nicht unentschieden gespielt. 12 Mal gewonnen, 2 Mal verloren. Ich glaube aber, da geht's 1-1 aus.
Ich sag, Pauli gewinnt das 2-1 einfach aus dem Grund, weil Dings nicht auswärts kann.
Ja, hast recht. Düsseldorf ist auswärts
Boah,
natürlich.
hast du mal das nächste Topspiel gesehen? Da sehe ich gerade Hamburg gegen Fürth. Das ist natürlich ein zurechtgeschobenes Topspiel, sage ich mal.
Das haben sie da vor der Saison angesetzt mit der Hoffnung, dass Fürth als Absteiger ganz
Ja.
weit oben mit dabei ist. Ja, nix da. Dann haben wir den
Eieiei.
Sonntag noch vor uns, Paderborn gegen Heidenheim.
Heidenheim 0 zu 2. Nee,
0-1.
1.
0-1.
Ja, nee, 0 zu 2. Ich bleib bei 0 zu 2.
Dann haben wir Hannover gegen Darmstadt.
Glückwunsch an alle Darmstädter, dass ihr aufsteigt. Freut mich für euch.
Ich glaube auch.
Ich sagte ein 1 zu 3.
Ja, da würde ich mitgehen. 0 zu
Ja, mach
3.
doch. Geh
0-0
doch
zu
einfach
3.
mal
Ich tippe
mit.
anders.
Immer
Nein, ich
hier.
tippe anders.
Immer brauchst du hier deine Extrawürste.
Regensburg gegen den HSV.
Regensburg gewinnt. Natürlich nicht. Und
Ah, ich
kriegt
weiß
von.
nicht. Ich weiß nicht.
Was? Nein, 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 nein. Nein. Nein,
Ich
jetzt,
weiß es
also
nicht.
jetzt ein bisschen, also du bist hier aber auch Regensburg Ultra, Junge.
Quatsch.
Nee, jetzt einfach mal ganz realistisch. 4-1. 1 zu 4. 1
Vier
zu 4.
eins.
1 zu
Null zu
4.
leider 0-2. Maximal. Höchste der Gefühle für den HSV da.
Gut.
Das ist
Ja.
das, wie heißt denn das Stadion da? Ist das eine Macht? Ist das eine Festung?
Klar.
Jo, dann
Gut.
haben wir
Das
den Spieltag
reicht
auch
jetzt auch.
abgehakt im zweiten Versuch. Wir haben es geschafft. Und ja, damit schmeiße ich uns auch jetzt raus. Ich bin fertig
Ja.
und ich wünsche dir eine gute Nacht.
Ja, ich wünsche dir einen
Ach so,
schönen
und
Arbeitstag, mein
ja,
Guter.
danke. Und natürlich
Und
noch an alle
viel
Hörer
Glück.
viel, viel Erfolg und viel Glück euren Mannschaften am nächsten Wochenende.
Da schließe ich mich Mike natürlich an. Falls ihr schwarz fahrt oder so, wünsche ich euch auch viel Glück, dass ihr nicht erwischt werdet. Falls ihr Polizisten seid, wünsche ich euch natürlich viel Glück dabei, Schwarzfahrer zu entlarven. Und es reicht jetzt auch. Bei mir ist es 1:30 Uhr, bei Mike ist es, weiß ich nicht, sechs
Polizisten
Uhr.
kontrollieren nicht, das machen Kontrolleure und damit verabschiede ich mich.
Das ist wirklich, ja. Gut, tschüss.
Ciao.